Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Dinge von Interesse, die heute den Aufstieg vollzieht, denn ich habe mich entschlossen, doch nochmal dieses Jahr einen kleinen Podcast rauszubringen und über das Kinoereignis der aktuellen Tage zu sprechen, nämlich den neuen Star Wars Film, Der Aufstieg der Skywalkers. Und ja, da hole ich mir natürlich meinen persönlichen Obi-Wan Kenobi dazu. Hallo dir!
Hallöchen! Ich wollte ganz ehrlich sagen, ich war jetzt eigentlich drauf vorbereitet, dass wir über Cats reden.
Ach so, ja, das können wir nachher machen,
weißt du. Okay. Das ist ja nur der Film des Jahres eigentlich, ne?
Aber ja, man hört so viel Gutes davon, ja. Das scheint ja total durch die Decke zu gehen. Ja, stimmt. Ja, und da dachte mir, du bist ja auch jemand, der damit wirklich groß geworden ist, sehr groß von relativ früh schon begleitet.
Sagen wir es mal so, als ich damals Star Wars gesehen habe, also Krieg der Sterne, so wie er damals noch hieß, da war ich um die 1,45 Meter, ja.
Da bist du wirklich groß geworden im Laufe der Zeit damit.
Ja. Ich war damals 15 und relativ klein.
Also beim ersten Krieg der Sterne war ich noch minus 0. Also irgendwas im Minus. Also bin ich auch sehr, sehr groß damit geworden.
Das stimmt allerdings.
Definitiv, ja. Aber ich sag's auch gleich vorweg, liebe Hörerschaft, wir spoilern hier wie die Wildsau. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und sagt mir, es ist egal, der sollte am besten abschalten und ihn sich anhören, wenn er den Film gesehen hat, weil wir erzählen ganz viele, reden sicher über die ganz viele Ereignisse aus diesem Film. Und wir nehmen da kein Blatt vor den Mund. Und ich denke, die meisten werden ihn gefühlt, haben ihn irgendwie gefühlt, alle schon gesehen. Obwohl wir erst vor ein paar Tagen gestartet ist. Deshalb hier nur diese kleine Spoilerwarnung. Wenn ihr so seid wie ich, dass euch Spoiler eigentlich nicht stören und ihr den Film auch danach noch gucken könnt, alles cool. Ansonsten, wie gesagt, ab jetzt
werden wir spoilern. Jetzt ist mal ganz ehrlich, also wer sich einen Star Wars Podcast anhört, einen Podcast über Rise of Skywalker, jetzt, nachdem er gestartet ist, der sollte eigentlich erstmal ins Kino gehen.
Ja, natürlich. Und der war's doch schon. Ich fand doch diese, ne? Ich war dabei, Plakate schon sehr geil am Kinotag.
Mhm. Und ich habe keine gekriegt, obwohl ich bei der Pressevorführung und bei der ersten Vorstellung war.
Okay, ich habe nur 100.000 Fotos gesehen von Leuten, die vor diesem Ich war dabei Schild standen und Selfies gemacht haben.
Ja, genau. Und alle haben so ein kleines Plakat gekriegt, nur ich nicht.
Oh, dir. Also gerade du. Also ja, das ist nicht fair.
Ich bin frustriert, ich gehe jetzt nie wieder in den Skywalker-Film.
Ja, für dich, also man kann sagen, für dich hast du die Saga abgeschlossen jetzt.
Ja, absolut. Ja, ich hab's jetzt aufgegeben.
Weißt du eigentlich, dass man, dass es einen Namen gibt für eine neunteilige Filmreihe?
Nee.
Das nennt sich eine Enealogie. Also von...
Ach du Scheiße.
Ja, tatsächlich, gibt's auch für 10 und 8 Teile und so, aber wir müssen uns jetzt das Wort Enealogie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, merken, das heißt halt 9 Teile auf Griechisch, 9 und Logos für Wort und blablabla und deshalb kommt das Wort irgendwie her. Ich habe es allerdings zugegebenermaßen auch bei einer Besprechung des Films bei den Rocket Beans auch erst gehört und jetzt mal nachgegoogelt, aber tatsächlich eine Analogie, genau.
Ach komm, hör doch auf, die Rocket Beans haben sich halt wieder nur ausgedacht.
Und den Wikipedia-Eintrag dazu geschrieben. Wahrscheinlich. In einer Nacht- und Nebel-Aktion.
Ja. Nein, aber es gab schon Enealogien.
Ja.
Zum Beispiel die Lone Wolf and Cub. Die Lone Wolf-Serie aus Japan.
Ah, okay.
Und die Blind, wie heißt der blinde Masseur. Die gab es auch, da waren auch 9 Filme oder 10, das weiß ich jetzt nicht genau.
Aber. Ja, es ist halt einfach nur die Zählweise ins Griechische übersetzt und so, deshalb kommt es ja, wir kennen ja eigentlich überwiegend eine Trilogie und wir sehen es ja auch eher als 3 Trilogien an irgendwie. Ne?
Ja, da gibt es ja auch gewaltige Unterschiede.
Ja, das ist nicht nur die Zeit. Als dessen. Ja, deshalb, so die Story an sich, glaube ich, brauchen wir eigentlich gar nicht so groß zu erzählen. Es ist im Prinzip die Rückkehr der Jedi-Ritter nochmal neu gedreht.
Oh.
Naja, ein bisschen. Es ist, also das Ende ist schon sehr Rückkehr der Jedi-Ritter.
Gehörst du jetzt auch zum Toxic-Fandom?
Nein, eigentlich nicht. Also, aber so die Story, ich weiß nicht, willst du ein bisschen was zur Story erzählen? So ganz grob, so ein paar Worte?
Sagen wir es mal so, Kylo Ren stirbt am Ende, aber als Guter.
Ja.
Das ist die Story, weil alles andere ist schön aufgeblasen.
Ja, also Rey findet halt heraus, dass sie doch nicht ganz allein ist und dass es manchmal besser ist, wenn man seine Familie doch nicht kennt.
Dafür wird ja die ganze Familie dann umgebracht, damit sie am Schluss dann Skywalker ist.
Genau, musste sie. Das war es. Vom Namen her wäre es mir das aber auch wert gewesen.
Gesagt, so, ja, absolut.
Heute komme ich, Family.
Ja. Also der Jimmy Kimmel hat ja zuletzt in der Show hat er die ganzen Star Wars Leute da gehabt und dann haben die ja Family Feud gespielt. Mhm. Und dann hieß die eine Gruppe hieß dann die Walkerskis. Also nicht Skywalkers, sondern Walkerskis. Hört sich schön polnisch an. Toller Name.
Ja.
Naja, kann man sich mal merken.
Auf jeden Fall. Ja, es ist im Prinzip, es stellt sich halt relativ schnell in dem Film heraus. Der Big Bad ist wieder da, der Imperator höchstpersönlich lebt noch, hat das alles überlebt. Und dann geht es eigentlich ein bisschen um die Suche nach ihm, um ihn zu stoppen. Denn nach dem Imperium und der First Order hat der nämlich währenddessen schon an der Last Order gearbeitet.
Genau.
In Form von
Final Order, bitte. Ja, wir müssen ja die Begrifflichkeiten richtig setzen.
Ja, ist es im Original Final Order?
Ja, Final Order.
In Deutsch sagen sie tatsächlich Last Order. Krass.
Schön.
Ja, super. Na, auf jeden Fall. Und er hat natürlich die Zeit genutzt, die er hatte, während George Lucas keine neue Trilogie so richtig auf die Beine bringt, hat er die Zeit aber genutzt und hat 1000 Sternzerstörer gebaut, die auch über Waffen verfügen, die einem Todesstern würdig sind und will nun endgültig das Universum vernichten und den Aufstieg der Sith quasi wieder halt herbeiführen. Und
ist ja eigentlich auch ein ganz kluger Plan. Ne? Wir vernichten das Universum, damit wir das Universum beherrschen können.
Genau, nach mir Operation verbrannte Erde. Nach mir die Sintflut, nenne ich das. Operation gemachtes Nest abfackeln.
Ja, genau.
Ja, und Ray und unsere tapfere Bande an tapferen Recken wollen das natürlich verhindern. Dazu geht es natürlich überwiegend auch um die Suche von Ray nach ihrer Herkunft und wer sie ist, wer sie eigentlich als Person ist und am Ende gibt es
einen großen... Und nach ganz vielen Red Herrings.
Genau, und am Ende gibt es einen großen Kampf und wir erleben einige spektakuläre Wandwendungen. Die können wir aber im Prinzip auch, weil wir gesagt haben, wir spoilern ja auch, die gute Rey ist eine Palpatine.
Ja.
Und was mir aber in dem Moment klar war, wo sie Blitz aus den Fingern schießen konnte.
Ne, ich wollte auch sagen, also das ist so Sis, das konnte ja gar nichts anderes mehr sein.
Absolut, absolut. Genau, und am Ende ist sie aber doch ein Jedi und tötet halt den Imperator. Es gelingt ihr mit ihrem Bruder zusammen und dann eigentlich dann alleine. Ihr Bruder, Quatsch, ist. Vergiss, was ich gesagt habe. Mit Ben Solo.
Ben Solo. Lassen wir den Inzest mal außen vor.
Genau, ja, mit Ben Solo zusammen, mit seiner Hilfe dann den Imperator zu...
Und sie dürfen sich küssen.
Und sie dürfen sich küssen. Ja, tatsächlich, ja.
Das war die Szene, wo in der Pressevorführung, wo du dann gehört hast, wie sich alle die Hand gegen die Stirn geklatscht haben. So.
Ja, ich kann dir sagen, danach die Szene, also wie gesagt, wir springen ein bisschen wild rum, ist, wenn er sich ja für sie opfert. Ne? Also die erwecken sich ja in dem ganzen Film immer wieder gegenseitig zum Leben. Wir haben das ja bei Star Wars ja so, man kann ja ein bisschen mit der Macht, ein bisschen Lebensenergie quasi an den anderen abgeben und er, nachdem Rey den Imperator besiegt hat, weckt er sie quasi zum Leben und gibt dafür sein Leben im Prinzip.
Markus.
Ja, genau, Markus. Genau, es ist tatsächlich so, ne? Aber danach gibt es diesen Kuss, den du gerade beschrieben hast, und danach fällt er um. Also fällt er nach hinten und um mich herum kann ich dir nur sagen, ich hörte nur Gelächter bei dieser
Szene.
Weil dieses Umkippen sieht so unglaublich witzig aus.
Das ist die zweitlustigste Szene in der ganzen Star Wars Saga nach No!
Jetzt wahrscheinlich so ein GIF sein, was so bei Beziehungs-Twitter-Nachrichten irgendwie.
Absolut.
Ja, von
dem. Aber.
Ja, wir können ja mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, weil ich würde ja gerne mal so meinen Grundeindruck sagen, der Film hat mich echt unterhalten.
So.
Ich habe schön Spaß gehabt dran, aber es gibt durchaus einige Sachen, die ich nicht so toll fand, aber. Es war im Großen und Ganzen, haben sie, glaube ich, hat J.J. Abrams das Beste draus gemacht, aus dem, was er davor und davor hatte, um das Ganze zu so einem Abschluss zu kriegen.
Du hast ihn jetzt erst einmal gesehen.
Ich habe ihn einmal gesehen, ja.
Und ich muss sagen, ich meine, nach dem ersten Mal haben mich ja die Nerdizisten überfallen und haben mir ein Statement abgerungen. Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin erstmal absolut überfordert. Mhm. Weil, das muss man sagen, nach dem ersten Mal, der Film ist natürlich unglaublich vollgepackt, der ist unglaublich schnell und der erzählt einfach so viel gleichzeitig und auf verschiedenen Ebenen, dass man wirklich im Nachhinein da erstmal sitzt und sagt, Moment, was war da jetzt alles drin? Was habe ich jetzt eigentlich alles gesehen? Da brauchst du eine Zeit. Mhm. Wenn man den einen Tag später nochmal guckt, wird der Film schon klarer und ich muss sagen, auch besser. Mhm. weil man weiß, um die lustige Szene mit dem Küsschen, die am Ende kommt, okay, da kann man drüber und dann ist das nicht mehr ganz so schlimm und man bekommt viel mehr von den Kleinigkeiten mit, die in dem Film versteckt sind. Und da sind unglaublich viele drin.
Auch viel Fanservice ist in dem Film drin.
Das kann man nicht anders sagen. John Williams hinter der Bar, also das war ja schon...
Ja, Anthony Daniels, der Lando Calrissian einen guten Flug bescheinigt hat. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, da sind also ein paar Kleinigkeiten drin. Und ich bin mir fast sicher, dass am Schluss die alte Dame, die auftaucht, dass das Coo Stark ist.
Ah, echt? Ernsthaft?
Ich vermute es einfach, weil ich kann mir nicht vorstellen, was soll dieser Charakter sonst bedeuten?
Ich hatte das so, ich hatte einfach die so interpretiert, als einer musste sie halt fragen, wer sie ist.
Ja gut, aber dann...
Ne, die hätte ja nicht aus dem Nichts sagen können, ich bin Rey Skywalker.
Ja, einer musste sie fragen, aber warum soll man dann nicht jemanden nehmen, der was mit dem Universum zu tun hat?
Überhaupt diese ganze letzte Szene auf Tatooine, also ist ja im Prinzip so, dass Rey...
Ist sie schön?
Was?
Ist sie schön?
Ja, die ist wunderschön. Rey vergräbt die Lichtschwerter von Luke und Leia mal wieder, weil das habe ich auch in der neuen Star Wars Trilogie gelernt. Die versuchen ja immer wieder, die Laserschwerter loszuwerden.
Ja, schlimm.
Du gibst eins weg, kriegst zwei neue irgendwie dafür. Also egal, die werden so oft weggeworfen, trotzdem haben die immer welche, wenn es sein muss.
Die sind wie die Schüsseln in dem einen Harry Potter.
Ja, irgendwie sind die. Rey vergräbt es sich ja selbst. Das hat mich ein bisschen irritiert, als diese Lichtschwerter dann in den Boden versanken, da irgendwie mit diesem Loch. Wird dann halt von dieser Dame gefragt, die da mit dem Tier da vorbeigeht, wer sie ist, und sie sagt Rey, und dann guckt sie halt auf die Sonne, also, und sieht dann halt die Machtgeister von Luke und Leia und sagt dann, Rey Skywalker. Und dann ist auch die letzte Szene, ist wie sie und BB-8 in Richtung der beiden Sonnen auf Tatooine durch die Wüste gehen. Das ist die
also
letzte
sozusagen so richtig schön,
oh, toll.
Das schön in den Rahmen gezogen.
Absolut.
Die ganze Saga.
Super, also, ganz ehrlich, toll.
Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte während des Films auch mehrfach wirklich Gänsehaut, weil es einfach schön war. Weil ich mag Last Jedi, muss ich dazu sagen, weil der eben anders war. Ne? Weil der wirklich mutig war, weil er hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich räume jetzt einfach mal ein bisschen da in dem Lore auf, mach mal was ganz anderes, was also vorher noch nicht in der Saga war, weil die Leute hatten sich ja beschwert bei Force Awakens, dass das ja nur wieder ein Star Wars Film ist.
Naja, das ist ein Remake im Prinzip von Teil 4 ist, ne?
Dass die Leute nicht verstanden haben, dass das genau das sein musste, weil sonst wäre da gar keiner mehr reingegangen. Nach diesen herrlichen Prequels.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das ähnlich. Ich finde Last Jedi auch nicht so schlecht, wie es viele tun. Ich habe ein paar Probleme mit dem Film, gerade was so diesen ganzen Finn-Teil und so angeht. Ich habe da schon meine Probleme mit, aber ich finde ihn auch nicht so schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich die Trilogie ansehe, da fehlt mir ein Film. Weil ich hätte mir jetzt tatsächlich lieber gewünscht, die hätten Abrahams das komplett machen lassen.
Ja, klar, das wäre dann ein einheitlicheres Bild.
Genau, aus Sicht der Trilogie, weil die haben sich ja schon gegenseitig so ein bisschen... Ich meine, Rian Johnson hat ja... es gab ja so ein paar Sachen, die ich auch kacke fand. Ne? Dieses Wegwerfen vom Lichtschwert von Luke.
Fand ich lustig.
War nachher ja viel gelacht, aber das hat er jetzt im aktuellen Film, fängt sein Machtgeist ja das Lichtschwert auf.
Ja, klar.
Und sagt, hey, man hat Respekt vor dem Lichtschwert. Ja, das fand ich viel... das hat mir besser gefallen, das war ein Fuck you an das, was Rian Johnson gemacht hat. Ne, mit derselben Figur. Die Maske.
Also ich sag jetzt mal, die Leute sagen alle, das wäre ein Fuck you. Ich würde eher sagen, das war so eine netter Seitenhieb, mehr nicht.
Ja gut, aber
das war nicht böse
da waren
gemeint.
Aber schon ein paar Sachen. Also
ja,
Rian Johnson hat gesagt zu Kylo, nimm die Maske ab, die Maske ist scheiße. Ne, was macht er als erstes im neuen Film? Er macht sich seine Maske wieder zu, setzt sich die wieder zu. Dann hat Rian Johnson hier Rose eingeführt, die keiner so richtig mochte. Oder und was ist, im neuen Film verkommt sie zu einer absoluten
das fand ich traurig.
Also ich meine, ganz ehrlich, Finn fragt sie schon, ey, kommst du mit uns mit? Und sie sagt, nee, Leia möchte, dass ich da was übersetze.
Komm, ist unglaublich.
Mehr
ne?
kann man doch nicht sagen, was man von der Figur hält, oder?
Und dann führt er drei neue Charaktere ein, die nichts zu tun haben.
Ja. Ja,
also das fand ich auch einen schwachen Griff.
Er fand
sehr schwachen
einen neuen General führt da ein, ne? Pride. Ne?
Ja,
Richard E. Grant, auch ein ganz großer Schauspieler. Aber Ja, weißt du, hat eigentlich auch ein bisschen, ist alles ein bisschen zu spät und ist im Prinzip so ein bisschen der Versuch, hier, wie hieß nochmal der General im in den Original-Star-Wars-Filmen? Oh, Mann. Hm?
Welchen, den Admiral Fiat, der mal General war, mal Admiral und dann immer weiter runterdegradiert wurde?
Ja, der war halt nur dafür da, damit die einen hatten, der dann Hux wegknallen konnte. Was ja, klar, das nächste war, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses Hux-Ding, Hux ist der Spion?
Ja.
Das kann man kann es, diese fucking Momente, auch ein bisschen übertreiben, finde ich. Also, diese Nazi-Rede in Erwachen der Macht gehalten hat, ist plötzlich der Spion?
Ich meine, ich fand seine Motivation jetzt auch nicht so schlecht. Ne, dass du da, das bezog sich ja dann schon wieder auf den Force Awakens, dass diese Konkurrenz zwischen Hux und Kylo Ren da aufgebaut wurde, die dann in Last Jedi überhaupt nicht mehr stattfand. Und jetzt kommt es eben dazu, dass er sagt, ja, also dass der Kylo der Boss wird, dann bin ich lieber gegen den und dann verrate ich lieber mein Imperium.
Ja, und wird dann auch sofort dafür bestraft, weil dieser
ominöse
General das ja aus irgendeinem Grund sofort erkennt, dass er der Verräter ist und ihn tötet. Was eigentlich,
wenn er ins Bein geschossen
wurde. Ich muss auch sagen, ich hatte da das Gefühl, da hat man einfach so ein bisschen abhaken von, wir müssen noch mit welchem Charakter müssen wir noch zu Ende erzählen. Der muss weg halt. Ne?
Ja, wie gesagt, das ist eben das, wenn man den einmal sieht, das ist einfach, es ist so viel von der Sorte drin. Das wird beim zweiten Mal etwas angenehmer.
Das hoffe ich, aber ich habe echt das Gefühl, dass so ein Film dazwischen fehlt. Weißt du, weil, ich meine, ganz ehrlich, ich fand es irgendwie gut, dass sie nicht so den ganzen Film über uns so auf die Folter spannen, ob am Ende doch der Imperator lebt, sondern dass sie das gleich von Anfang an klarstellen.
Richtig.
Dass sie sofort, zweiter Satz, Vorroller, der Imperator ist wieder da, ne? Dass sie das gleich klarstellen. Aber du hast das Gefühl, danach geht es ja um die Suche nach ihm. Die Kylo relativ schnell abfrühstückt, innerhalb von einer Minute ist er da, während die anderen Jungs um Rey erstmal so einen halben Film brauchen, bis sie dann so halt diesen Sith-Radar irgendwie finden. Und da hatte ich so das Gefühl, dieser ganze Weg dahin, ne? Also warum der Imperator, wie sind sie darauf gekommen? Und dass da irgendwie halt so ein mittlerer Teil fehlt, also Teil 7 und 9. Weißt du, und deshalb fühlt dieser Rian Johnson-Film sich dazwischen irgendwie wirklich wie ein Fremdkörper an. Und es gibt halt kein rundes Bild, was diese Trilogie abgibt. Da tatsächlich.
Nein, der Rian Johnson-Film ist sozusagen eine Filler-Episode.
Ja, und das ist eigentlich total schade, weil ich habe echt das Gefühl, dass die Regisseure bei Star Wars einfach viel mehr Macht haben, als das beispielsweise woanders ist. Also man kann.
Das siehst du, wenn du dir Star Wars, Empire und Jedi anguckst.
Ja, da hast du auch andere Regisseure, aber.
Da hast du in der Mitte einen Regisseur gehabt, der wirklich ein guter Regisseur war. Und dann ist das auch ein brillanter Film geworden. Ich meine, gegen Empire wird wahrscheinlich keiner mal irgendwas sagen können. Und dann hast du als dritten Film einen jungen Regisseur, der irgendwo hergeholt wurde, der das macht, was Lukas will.
Ja.
Und das funktioniert dann auch nicht mehr hundertprozentig.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass es tatsächlich sinnvoller wäre, wenn ähnlich wie bei Marvel es noch irgendwie so einen großen, also einen Imperator quasi drauf gibt, der so die Richtung vorgibt. Weißt du, und das Gefühl hatte ich irgendwie nicht so bei der Reihe. Weißt du, Kathleen Kennedy hat ja immer gesagt, sie vertraut ihren Regisseuren. Ne? Ja, das ist ja auch sicher gut und so, aber weißt du, so ein Kevin Feige aus Marvel, der traut ja auch seinen Regisseuren, aber trotzdem gibt es so eine Marschrichtung. Ne? Und
deshalb kommt Kevin Feige ja jetzt auch für die nächste Trilogie dann zum Star Wars-Universum.
Nicht wirklich, oder?
Ja, natürlich.
Nein.
Kevin Feige produziert die nächste Trilogie. Also die Trilogie, die entweder vorher oder weit nachher spielt. Aber die ist eine Kevin Feige-Produktion, natürlich.
Ernsthaft? Okay, das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, aber ich meine, da ist ja, ist ja im Endeffekt eine Firma. Der wechselt ja
nur in den Bürostuhl. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal, weißt du?
Ja.
Wahrscheinlich wird ihm einfach nur, wir haben ihm eine Jar Jar Binks-Figur reingestellt und so.
Genau.
Kevin, und
jetzt macht das Star Wars.
Mit deinem Avengers und so, das ist alles super, was du da machst, ne? Aber hättest du am Wochenende nochmal Zeit für uns auch noch was anderes zu machen? Ja, was denn?
Ja, kann ich da einen Iron Man mit einbauen?
Ja, aber jetzt,
da ist schon einer drin.
Da frage ich mich jetzt mal gerade, wenn man so einer ist wie der, kann man ablehnen, wenn jemand zu einem kommt und sagt, hättest du Bock, nein, Star Wars zu machen?
Kann irgendeiner ablehnen, wenn er gefragt wird, ob er Star Wars machen kann?
Nee, ne?
Also, Entschuldigung, auch ein Trevornoff hat das nicht abgelehnt.
Ja, nee, das stimmt schon.
Den haben sie nicht genommen, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh Gott, der macht ja Filme.
Ja. Ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen... also ich kann ja ein paar Sachen sagen, die ich zum Beispiel schön fand. Also ein paar Momente, die ich toll fand, ja?
Chewie kriegt die Medaille.
Endlich kriegt Chewie die verdammte Medaille. 40 Jahre lang, ne? Obwohl, es war ja eigentlich gedacht als so Erinnerung an Leia halt, ne?
Ja, natürlich.
So ein bisschen, aber eigentlich hat es doch so mein Fanherz irgendwie berührt, dass er endlich...
So nach der Marke, endlich ist die Alte tot, endlich kann der die Medaille
kriegen. Ja, wir haben doch noch eine übrig, nachdem wir die von Han nicht gefunden haben. der hat die versetzt. Kannst du die haben. Och Mensch, super, oder? Und was ich auch toll fand, ist tatsächlich auch dieser Shot mit den Ewoks am Ende, auch wenn es nur so ein kleiner Shot war.
Natürlich.
Weil... Man hat auch irgendwie gemerkt, so viele neue Welten sind nicht dazugekommen. Ne? Am Ende war es dann doch wieder Endor und so, die so feiern und so.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich war mit einem sehr, sehr großen Java-Fan im Kino am Mittwoch. Mhm. Und der hat sich dann auch gefreut, dass die Javas nochmal auftauchen.
Ja. Oh, auch wenn es nur so ein kleiner Shot war, also die haben ja jetzt nicht zur Story beigetragen, aber sie waren halt am Feiern. Was ja am besten
und wo wir gerade bei diesen Shots sind, ne? Was haben wir nicht gekriegt? Wir haben keinen Coruscant gekriegt und wir haben keinen Jar Jar gekriegt. Ja. Und das fand ich sehr angenehm.
Ja, definitiv, definitiv. Und natürlich, ich glaube, wahrscheinlich der schönste Moment war, also für mich, Han Solo. Mhm. Tatsächlich. Ich hatte so einen Spoiler halt bekommen, dass der kurz zu sehen ist und mit Ben Solo, a.k.a. Kylo Ren, spricht. Und dachte mir, oh Gott, und ich muss sagen, ich fand diese Szene nach diesem Kampf, dieser Kampf sowieso zwischen, ist toll, also der Kampf zwischen Kylo Ren und Rey auf diesem zerstörten Todesstern inmitten diesem Sturm, diesem Wasser, überhaupt dieser da liegende Todesstern, oh, das ist so episch, das ist so groß, das ist für mich eigentlich, das hat mich noch mehr als das Finale irgendwie ergriffen. Und diesen Moment, wenn er dann da steht allein und gerade von ihr noch so wieder zum Leben erweckt oder seine Wunde geheilt wurde und dann diesen 2 Minuten Gespräch mit seiner Erinnerung quasi an Han hat, das ist ja kein Machtgeist, sondern Han.
Nein, das ist ja nur. Eben, er sagt ja auch, du bist ja nur meine Erinnerung.
Mein Sohn und auch wo er ihn dann so an der Wange tätschelt. Fand ich einen so tollen Moment zwischen den beiden.
Wobei es da aber auch relativ klar ist, wenn man so ein bisschen nachdenkt, dass das eine Szene ist, die eigentlich für Carrie Fisher geschrieben wurde.
Ja, definitiv.
Ne? Definitiv war das also Carrie, die da eigentlich hätte stehen müssen.
Absolut. Aber sie haben das Beste draus gemacht. Sie haben überhaupt Carrie Fisher, sie ist nicht so lang dabei im Film, wie ich gedacht hatte, weil ich hatte von der Vorberichterstattung das Gefühl, dass die noch relativ viel Szenen mit ihr irgendwie wiederverwertet haben.
Ja, die hatten irgendwie gesagt, sie hatten 8 Minuten Material, aber du kannst ja nicht alles verwenden.
Ja. Es ist, aber das, sie haben tatsächlich es geschafft, das wirklich für sie einen Abschluss rauszuholen.
Ne? Ja, ich meine, es wirkt beim zweiten Mal ein bisschen, dann merkst du mehr, wie aufgesetzt das eigentlich ist. Es ist, ne, da sind 2 Deleted-Scenes bei, die du bei deiner Last Jedi-Kopie schon hast. Mhm. Ne, da sind also 2 Dialoge, die sind wirklich aus den Deleted Scenes einfach mit da reingeschnitten. Okay. Muss man die Last Jedi dir nochmal genauer angucken, die Deleted Scenes. Und dann siehst du das eben. Da hast du dann die Carrie-Szenen, die sie benutzt haben, logischerweise. Geht ja auch nicht anders.
Blu-ray habe ich hier, aber die Deleted Scenes, das habe ich mir nicht angesehen. Gut, dass ich das nicht getan habe, da habe ich das schon erkannt. Aber du hast recht, diese Szene auf diesem Todesstern ist definitiv für Carrie geschrieben, also ursprünglich.
Natürlich.
Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, weil Han Solo kann nicht als Machtgeist da sein und dass jetzt seine Erinnerung mit ihm redet, ist ja eigentlich dann eher so ein bisschen so dünner, ne?
Ne, eben. Und das ist... es ist auch der einzige Grund, warum du Harrison Ford nochmal einen Star-Wars-Film hättest kriegen können, dass Carrie Fisher gestorben ist. Sonst hätte der dann niemals mehr zugesagt für einen Star-Wars-Film.
Ja, aber...
Na, weil er ist da nicht mit voller Lust dabei.
Ja, das merkst du auch, finde ich.
Na, der hat überhaupt kein Interesse an dem Genre gehabt, der hat kein Interesse an der Serie gehabt. Das hat er auch immer ganz deutlich gesagt. Und das ist wirklich, das hat er aus Liebe zu Carrie Fisher getan. Mhm. Weil die mochte nun wirklich jeder, die Frau.
Ach Mensch, aber das ist, ich finde es trotzdem, das ist so halbwegs, man hat das Beste draus gemacht, weißt du, sie gar nicht vorkommen zu lassen oder sie quasi offscreen nur sterben zu lassen, wäre halt nicht gut gewesen.
Das wäre dumm gewesen. Das wäre dumm
gewesen. Und sie neu zu besetzen oder komplett zu animieren, das hätte auch, nee.
Ich meine, es war ja auch eine animierte Carrie war ja auch drin, ne?
Ja.
Eine Auch die war auch ganz nett.
Ja, ja, klar.
Und ich, es war ein schöner Moment zwischen den Geschwistern, den du ja sonst nicht hattest.
Richtig. Ach ja, stimmt, Luke und Leia als Jugendliche, wie sie zusammen trainieren.
Ja. Toll. Das ist auch so eine Szene, die siehst du beim zweiten Mal deutlicher. Mhm. Weil du da nicht so überfordert mehr bist.
Ja, ja. Also. Nee, stimmt. Ich hatte mal gelesen, dass die ursprünglich geplante Anfangsszene von dem Film gewesen wäre. Und überhaupt dieser Anfang komplett länger hätte sein sollen. Erst mit dieser Trainingsszene der beiden und mit einer viel, viel längeren Erklärung, was den Imperator und Pipapo angeht und alles. Aber man hatte dann halt eh schon einen 142-Minuten-Film und hätte sonst locker über 3 Stunden produzieren müssen. Ich hätte es genommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das muss ich nämlich auch sagen, weil das ist das große Problem des ganzen Films, ist wirklich, dass, wie gesagt, er überfordert dich beim ersten Mal komplett, weil er so schnell ist. Weil er ein unglaubliches Tempo hinlegen muss, weil er muss so viel Sachen erzählen. Und er baut ja am Anfang sogar noch neue Sachen auf. Es ist ja nicht so, dass er nur die alten Filme abschließt, sondern er baut ja auch noch eine neue Story im Hintergrund auf.
Ja.
Und das ist das große Problem des Filmes. Der müsste eigentlich länger sein.
Ja, das...
Der kommt einem auch kurz vor, der kommt dir nicht vor wie 2,5 Stunden.
Gar nicht, also der kommt einem absolut nicht so vor wie 2,5 Stunden. Genau. Aber und deshalb habe ich ja, ich muss sagen, ich finde den ersten, den Anfang auch den schwächeren Teil von dem Film. Nämlich diese Suche, während der gute Kylo schon sofort da ist beim Imperator, brauchen die anderen ja irgendwie 5 verschiedene Plätze, müssen sie aufsuchen und
Aber da haben sie ein paar schöne Action-Szenen.
Ja, aber auch so ein bisschen so. Ich meine, ich fand dieses Fest interessant, wo die da gelandet sind. Das so ein bisschen. Wie heißt dieses Fest in der Wüste hier, was da auch immer gefeiert wird hier? Burning Man. Das hat ja so ein bisschen Burning Man-Charakter und so. Ne? Da hätte ich total gerne mehr davon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo die da in dem Treibsand versunken sind. Ne? Und
Finn auch
sagt, ich wollte dir immer schon sagen, was? Nein. Darauf wird ja immer wieder rumgerissen, dass er es bis zum Ende nicht dann immer noch seine Liebe nicht gesteht am Ende. Ne?
Und ich hab heute das erste Mal auf Twitter das gesehen, was mir auch direkt beim ersten Mal aufgefallen ist. In Mandalorian, ne? Da parkt der Mandalorian in der zweiten Episode sein Schiff in der Wüste von Tatooine, geht 5 Minuten weg und die Jawas haben das auseinandergenommen. Da ist nichts mehr übrig. Ja. Hier parkt dieser komische Spion jahrelang sein Raumschiff offen auf einem Berg mitten in der Wüste und die gehen dahin und können damit fliegen.
Beeindruckend, oder?
Wahnsinn.
Ja, aber da muss ich sagen, das waren auch so Szenen, wo ich sage, das waren irgendwie so Füller, wo die dann da im Treibsand versunken sind und egal wo sie dann versinken, sie landen dann am Ende dann doch da, wo sie hin müssen und diese Szene mit der Schlange,
was war das?
Nur, das sollte doch nur zeigen, dass wir sollten uns daran erinnern, dass Rey heilende Fähigkeiten hat, oder?
Richtig, genau. Das ist der Löwe, dem man den Dorn aus dem Fuß zieht. Dann hätte ich mich ja noch gefreut, wenn die Schlange nochmal aufgetaucht wäre und gegen geholfen hätte.
Aber ich fand diese Schlange auch irgendwie merkwürdig animiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also ich habe die ganz, ganz merkwürdig empfunden. Also,
Die hatte nicht den Star Wars-Effekt.
Irgendwie. Nee, gar nicht. Also
Sie war so wie das Monster in der Solo-Szene in Force Awakens.
Ja. Ja, genau.
Diese komischen Viecher, vor denen die da weggerannt sind, da hast du auch gesagt, die gehören nicht in den Film, die gehören in Asylum-Film.
Ja, definitiv. Also die Schlange war total strange irgendwie. Aber es ist halt so, ne? Es sind halt viele Zufälle und am Ende, du kannst halt trotzdem vom Sand verschluckt werden, aber am Ende landest du trotzdem genau da, wo du hin musst halt, ne? Und ich meine,
das kann aber auch irgendwas mit der Macht zu tun.
Ja,
es
hat natürlich. Die Macht ist ja so einfach, ne? Es hat irgendwas mit der Macht zu tun. Mir ist sowieso nicht mehr so ganz klar, was diese Macht alles kann. Ne? Also die ist ja sehr, sehr universell einsetzbar mittlerweile.
Ich meine, das ist genau wie 3PO kann kein Sith-Zeug übersetzen.
Ja,
ne?
Apropos, das ist übrigens auch noch was Schönes. Er kann die verbotene Sprache des Sith nicht übersetzen, aber ich muss sagen, ich fand C-3PO sehr angenehm in dem Film.
Ja, ausnahmsweise war er mal nicht nur der lästige Charakter.
Er hat mir total Spaß gemacht, tatsächlich.
Er hat ein paar super
Gags. Ja, und er ist mein bester Freund.
Falls irgendjemand nachfragt, ich bin auch da.
Ja. Oh Gott, das ist mein erster Kampfeinsatz, wo er sich nicht erinnern kann. Das ist mein erster Kampfeinsatz, wo sich dann... Und ich muss auch...
Oh, er ist einer meiner ältesten Freunde.
Ja, genau. Und ich musste auch sehr lachen, als er, also oder einen Moment, der mir ans Herz ging, war, wo es dann hieß, ja, aber um seinen Speicher da irgendwie, diese Blockade da rauszunehmen, müssen wir ihn löschen und wir wissen ja, wie das mit den Backups bei R2D2 so gut funktioniert und so. Und da diesen Moment, wenn er sagt, ja, ich verstehe, wir müssen das machen und ja im Prinzip das rezitiert, was Poe Dameron vorher gesagt hat, ne, dass sie es nur gemeinsam schaffen können und pipapo. Und er sich dann umdreht und die anguckt und sagt, ich will halt noch einmal meine Freunde sehen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment.
Das ist ja auch der Grund, warum ich ins Kino gegangen bin, weil ich ja noch einmal meine Freunde sehen wollte.
Da war er stellvertretend fürs Publikum.
Na, natürlich, du hast ja diese Metaebene immer wieder da drin bei Abrams-Filmen. Und ich mag das auch. Ich mag auch Fanservice. Wie gesagt, ich finde, ich bin, glaube ich, ich bin nicht so ein verdorbener Fan wie das, was so im Internet rumhängt.
Ja, das ist, also, da kommen wir gleich noch, da kommen wir gleich noch dazu kommen. Also es sind so Leute, die einem sagen, ja Gott, am Ende hat Rey, ja, ist ja mit dem TIE Fighter dahin unterwegs, aber ein TIE Fighter hat doch keinen Hyperraumantrieb. Wie kann sie denn da hingekommen sein? Ich sag, oh, come on, sie hat einen fucking TIE Fighter geflogen, Mann. Sie hatte den Helm auf.
Und wenn sie ein halbes Jahr unterwegs...
Und überhaupt diese Szene, wo sie auf den Planeten ins Exil gehen will, quasi wie Weiland, der gute Luke. Ja. Ich musste sehr lachen eigentlich auch wirklich über Luke. Das mit dem Lichtschwert, wo er es mit dem Machtgeist, also als Machtgeist das Lichtschwert gefangen hat und sagt, man hat Respekt vor dem Lichtschwert. Und dann, wo sie sagt, ich verstehe, du hast das richtig gemacht. Ich will auch, gehe auch ins Exil. Und er sagt, ich habe mich geirrt. Das fand ich großartig. Und auch wie er dann ihr das quasi so ein bisschen den Kopf wäscht. Ne, das so, was so wichtig ist, zurück, also was so wichtig halt im Leben ist und alles und zurechtrückt und am Ende auch ihr noch die Möglichkeit gibt, du hast alles, was du brauchst, um halt den Kampf aufzunehmen und seinen TIE Fighter, von dem ich mir seit Erwachen der Macht gewünscht habe, dass wir den nochmal fliegen sehen, quasi erhebt sich aus
den Fluten.
Da ist mir doch egal, ob das Ding keinen Hyperraumantrieb hat ein Upgrade bekommen, Mensch.
Mir ist das auch vollkommen egal, ob der TIE Fighter eigentlich keinen oberen Flügel mehr haben könnte, weil der ist ja eigentlich als Tür verbaut, was wir ja in Force Awakens, in Last Jedi gesehen haben. Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich höre irgendwann, Red 5 ist wieder da. Red 5!
Ja, das Funksignal, wo sie dann sagen, hier, wir haben das Signal von dem TIE Fighter von Luke. Das ist so ein schöner Moment gewesen halt. Aber ich fand auch Fanservice, aber Lando Calrissian. Hatte nur ein, zwei
Szenen. Da muss ich dir ganz ehrlich
sagen. Hätte man auch weglassen können, aber irgendwie.
Ich wollte gerade sagen.
Hätte man auch komplett weglassen können, aber irgendwie war es cool, dass er mit Chewie dann am Ende nochmal den Millennium Falcon, den Falcon geflogen hat und halt nochmal so ein bisschen die überraschende große Flotte, von der wir vorher dann nichts gehört haben, aber Gott sei Dank ist diese Flotte genauso aus dem Nichts gekommen wie die Flotte des Imperators. Somit passt es tatsächlich.
Es ist ja auch keine Flotte, es sind ja einfach nur normale Menschen.
Ne?
Also, ich frag mich, wie schnell die mit dem Falcon da durchs Universum gereist sind, um die ganzen Leute aufzugabeln.
Ja, auch dieser ganze Plan ist, wir schaffen es nur, wenn wir Verstärkung bekommen. Wir wissen aber nicht, ob wer kommt und wenn ja, wann. Wäre ja geil, wenn diese
Flotte. Ja gut, das hatten wir auch in Rogue One.
Da haben wir wieder das Prinzip Hoffnung, was wir bei Star Wars ja häufig haben. Und ich meine, uns war doch beiden klar, als wir es gesehen haben, dass da natürlich eine Riesenflotte an Hilfe kommt, oder?
Ich meine, das war ja auch jedem klar, der den Trailer
gesehen hat. Du hättest niemals den Falken weggenommen, den Millennium Falcon, also aus dem Endkampf, wenn der nicht für irgendwas gut gewesen wäre. Halt, ne? Genau, allein dafür. Genau. Aber tatsächlich, es gab auch zwei Sachen, die mich sehr bitterlich enttäuscht haben in dem Kampf. In dem Film.
Oh, was denn?
In dem Film. Nämlich einmal die Knights of Ren.
Also ja, die Loser von Ren.
Die goldene Armee bei Game of Thrones. Egal, geil, was die bezahlt bekommen haben, die sind überbezahlt. Ey, ganz.
Und die haben nichts auf die Reihe gekriegt.
Die hatten auch doch gar nichts zu tun, außer einmal mit dem durch den Gang zu gehen, einmal erwähnt zu werden, dann auf dem Felsen mit ihm zu stehen. Und du denkst die ganze Zeit, endlich werden diese Knights of Ren, diese Prätorianergarde von ihm quasi, ne? Endlich werden die im Einsatz kommen. Ich muss dir sagen, diese rote von Snoke, ne? Die rote Prätorianer,
die fand ich
viel beeindruckender. Ne? Also.
Ja, die haben ja wenigstens gekämpft.
Aber, und dann am Ende ist ihr eigentlich ihr einziger Kampf gegen Kylo, also gegen Ben. Ben ist er da ja. Ne? Und da haben wir wieder die Sache, also das ist, also der Kampf war zwar okay inszeniert, klar, war so ein bisschen drüber, weil währenddessen findet es ja parallel, ist ja Rey gegen den Imperator und sie hat ja zwei Lichtschwerter von Leia und von Han Luke. Und dann nimmt sie eins so hinter ihren Kopf.
Die Übergabe fand ich toll.
Machtübergabe an den nun an, an Ben, der jetzt ihr Lichtschwert plötzlich hinter seinem Kopf herholt, weil er hatte seins ja in die Fluten geschmissen, also sein rotes Lichtschwert hat er in die Fluten geschmissen, nachdem ihm Papa Solo, es sind so viele Namen, Papa Solo ein bisschen den Kopf zurechtgerückt hat. Und dann hatte er halt wieder, ich sag ja, die schmeißen ständig Lichtschwerter weg, am Ende hat er trotzdem wieder ihre Arme. Ne? Aber, und das, diese Übergabe durch die Macht quasi, fand ich schon sehr geil. Und was ich Adam Driver feiere, ist dieser Moment, wo er dann das Lichtschwert hat und dann so ein Schulterzucken macht. Bevor er gegen die Knights of Ren kämpft. Das ist großartig.
Vor allen Dingen ist er da auch wirklich nicht Kylo Ren, da ist er ja, Ben Solo.
Definitiv.
Ne, weil er spielt wirklich zwei Charaktere in dem Film und das funktioniert. Genau. Das ist eben der Unterschied, wenn du einen großartigen Schauspieler drin hast.
Darsteller sind alle gut. Also gut, Daisy Ridley ist Daisy, wenn man schon Daisy heißt und für Disney arbeitet. Ne?
Ja.
Die ist, so schauspielerisch fand ich sie immer so ein bisschen eher der schwächere Teil der Gruppe. Aber ist okay.
Sie braucht ja auch nur zu reagieren.
Sie sieht immer latent überrascht aus.
So als Frau. Genau.
Vielleicht nicht. So ein bisschen. Naja.
Ich hätte gerne mal so eine Frau, die dauernd überrascht ist, wenn sie mich sieht.
Oh, ist der toll.
Boah, der Kerl.
Ja, aber auch wenn du vorbeigehst, einfach immer nur sagt, das ist ein Mann. Ne? Das ist ein Kerl. Ja, das andere, was mich auch enttäuscht hat, so ein bisschen, war dieser Endkampf, der Weltraumkampf, muss ich sagen. Den fand ich irgendwie, ich hatte gefühlt nur das Hauptschiff ist irgendwie so richtig bemannt. Der Rest scheint ja irgendwie nicht bemannt zu sein, wäre wahrscheinlich auch von der, ne, ein bisschen, aber...
Ja, von der Logistik her, ne, ich meine, du musst ja erstmal die ganzen Imperialen da auch hinbringen. Ja,
die musst du auch erstmal geben und so halt, ne, und es ist all, ich muss sagen, dieser Endkampf, dieser Welt, ja, aber irgendwie in diesem Nebel und so, also ich habe den Weltraumkampf, ich weiß nicht, irgendwie so, er hat mich nicht so richtig mitgerissen. Ich
habe gestern nochmal Rogue One geguckt.
Super Film, oder?
Ne? Und da, der Weltraumkampf, das ist definitiv der beste in der ganzen Trilogie. In der ganzen Star Wars Saga bis jetzt. Weil im Hellen, mit einem Planeten darunter und mit Action, die wirklich nachvollziehbar ist, das war ein richtiger Weltraumkampf.
Ich sag's so ja immer noch, Rogue One ist, ich weiß, da bin ich recht alleine mit, aber ist der beste Star Wars Film seit langem. Wirklich, ich finde den toll.
Ja,
auch klar, keine Jedis, also so gut wie nichts von Jedis, aber er ist einfach toll. Und dieser ganze Endkampf mit bis zu dem, dass die alle gestorben sind, ne? Fantastisch,
großartig,
oder? Dass sie sich großartig das getraut haben, das zu machen, ne?
Und vor allen Dingen, ich habe den gestern das erste Mal in 3D gesehen, ich hatte die 3D-Version noch gar nicht. Und da muss ich auch sagen, das ist auch das beste 3D, was die in der Star Wars-Saga bis jetzt hatten. Weil der funktioniert wirklich in 3D, der ist darauf gemacht. Und das vermute ich, wird der Rise of Skywalker jetzt auch nicht haben. Ich meine, ich sehe ihn jetzt am Mittwoch das erste Mal in 3D.
Oh, du gehst nochmal?
Ja, ich hatte jetzt, also einmal hatte ich den ja in Köln in der komischen Pressevorführung gesehen und Köln hat zwar eine große Leinwand, aber einen scheiß Sound. Dann habe ich den hier in unserer neuen Ufa-Lounge gesehen, weil wir haben ja zwei Kinos, die jetzt aufgemacht haben mit Rise of Skywalker.
Okay.
Also die Ufa-Lounge ist so ein Kino, wo du Liegesitze hast, eine riesen Leinwand und ein ganz neues Soundsystem. Und das heißt, bei jedem Laserschwert, was angeschaltet wird, vibriert der ganze Saal. Ey, das ist richtig geil. Ist ne? Geil. Der kommt da richtig gut. Ja, und jetzt sehe ich den am Mittwoch noch in unserem neu eröffneten IMAX. In 3D.
Du lebst echt den Traum, Mann. Du lebst.
Ja, ich bin also jetzt wirklich begeistert von unseren Düsseldorfer Kinos, mal ausnahmsweise. Vor allen Dingen, dass wir jetzt auch wieder ein IMAX gekriegt haben. Das wurde auch mal Zeit.
Ich als jemand, der in einem Kleinstadtkino wohnt, einem Kleinstadtkino lebt, ich kann dir sagen, ich fühle mit dir.
aber wir waren die ganze Zeit, waren wir auch provinziell, weil wir hatten einfach keinen richtigen Luxussaal, den haben wir jetzt, und wir hatten auch kein IMAX mehr, und das ist ein Verbrechen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der eben in der IMAX-Version, die ja wieder ein paar Szenen hat, die wirklich fürs IMAX gedreht sind, und dann zusätzlich noch in 3D kommt. Also das könnte noch interessant werden. Und er läuft vor allen Dingen auch im Original hier am Mittwoch. Ich brauche den mir nicht in Deutsch anzugucken. Ich hatte schon Angst, weil die IMAX-Vorstellungen normalerweise alle in Deutsch sind.
Also du hast ihn jetzt aber noch nicht in Deutsch gesehen?
Nein, ich werde ihn noch nicht in Deutsch sehen.
Total, krass, das ist Final Order im Original. Und Last
Order?
Weil, okay, das ist ja...
Da müssen wohl noch einige andere Übersetzungsfehler sein, habe ich jetzt schon mittlerweile gehört. Also die haben wohl wieder mal so, ach ja, so über den Daumen synchronisiert, ne, so.
Das ist nicht so wichtig. Er ist mit Han geflogen. Er ist mit Han geflogen.
Ja, genau.
Die Entführung von Chewie, die fand ich irgendwie...
Oh, ja, auch,
ja,
war
fand
das
ich total lächerlich. Da hat sich total gefühlt, kampflos hat er sich das Halsband umlegen lassen und dann war er weg und dachte, er ist tot. Aber das, man dachte das ja nicht lange, weil sie parallel werden, die einen ja noch um ihn trauern, schon gesehen hat, dass er da an Bord gegangen ist. Also Spannung aufbauen und halten kann Abrams nicht irgendwie, ne?
Und vor allem beim zweiten Sehen des Films merkst du auch, dass da zwei Transporter stehen, wenn
ja,
sie
das ist, ich habe tatsächlich, das habe ich beim ersten Mal jetzt nicht, ist mir, das wollte ich nicht fragen.
Genau, das sollte okay, auch nicht auffallen.
Ja, dann passt es, aber dann ist wenigstens das plausibel. Ich fand ja auch geil, ich meine Snoke, ne? Ich meine, ich habe auch zu denen damals gehört, die lange, oh, ich habe auch so Fantheorien, was ist Snoke, kennst du noch die Theorie, dass dieser Sturmtruppler ist ja übrigens mittlerweile das eingedeutscht, tatsächlich sagen sie in der deutschen Synchronisation Sturmtruppler, ne? Seit bei How I Met Your Mother von Barney Stinson immer Sturmtruppler gesagt wurde, hat sich das in die deutsche Synchronisation bei Star Wars eingeschlichen. Tatsächlich sagen sie sogar zu hier, Finn, du warst doch auch Sturmtruppler. Ohne Witz, sagen sie wirklich.
Ach
ja, wir haben ja auch die vermeintliche Tochter von Lando kennengelernt, oder? Dieser neu eingeführte Charakter, die ehemaligen, die auch die Organisation an Sturmtruppen, die sich da irgendwie befreit haben und so, die kommen. Alter, die ist doch offensichtlich, soll sie die Tochter von Lando sein, oder?
Ja, das macht die Endszene dann noch umso creepier,
sagt,
ne?
Das finden wir raus. Und der so eine Flasche Wein auf den Tisch stellt und so.
Mit diesem typischen schwarzen
Sweater. Ey, total. Aber ich muss...
Der kommt da rüber wie Chef.
Who risk a snack for his brother, man? Chef. Lando. Ja, genau. Total. Und dazu noch so diese Musik. Weißt du, so das geht so, das ist Chef-Sam los halt, ne? Das wäre schön gewesen. Nein, aber was ich noch zu Snoke sagen wollte, ich hatte ja auch diese Theorien mit dem, also gab's ja, ne, der Sturmtruppler, der sich den Kopf eingeschlagen hat, ich sag's jetzt selber, furchtbar, der sich den Kopf eingeschlagen hat, damals bei Star Wars Episode 4, weißt du, am Anfang, als sie das Schiff von Leia stürmt, gibt's doch die Szene, dass der eine von der
Nee, das ist später.
Ah, ja, stimmt, sich den Kopf einschlägt. Und dann gab's noch diese Narbe bei Snoke. Ist er das vielleicht? Und so. Und ja, am Ende ist das alles egal gewesen. Snoke ist nur irgendwie so ein,
so ein misslungenes Klonexperiment.
Genau, vom Imperator. Und ich meine...
Und der muss ja schon bessere Klonexperimente vorher gehabt haben, weil er hat ja eine Enkelin.
Ja, was auch irgendwie komisch ist.
Oder hat er irgendwo wild rumge...
Das ist so geil.
Aber das ist ja auch gar nicht Palpatines Art, weil Palpatine ja normalerweise eher die Jungfrauengeburt bevorzugt.
Das ist Onkel Palpatine kommt nachher zum Gast. Palpatine. Ja, tatsächlich, aber Snoke ist dann im Nachhinein dann doch leider wirklich auch, wie er dann absolviert wurde, genauso so enttäuschend geblieben. Ich glaube wirklich, dass als sie Erwachen der Macht kreiert haben, ich glaube einfach, dass sie gesagt haben, oh, wir wollen den Imperator, aber wir wollen nicht den Imperator. Ne? Wir wollen aber auch einen Imperator.
Nee, wir können den ja nicht nehmen, das glaubt uns ja keiner.
Glaubst du, dass die, als die angefangen haben, das zu schreiben, dass die wirklich schon dass das so laufen sollte?
Nein. Also ich meine, das merkt man dieser Trilogie deutlich an, die hatten keinen Plan.
Also tatsächlich
gar keinen.
Prequel-Trilogie, tatsächlich, bei aller Schwäche,
Du
brauchst halt so einen Typen wie Lucas oder Feige, die wirklich so da drüber stehen und den und sagen...
Das ist es ja. Du hast bei der Originaltrilogie, hattest du einen Lucas, der da drüber stand, der aber auch nicht ganz zufrieden war mit dem, was Irv Kirschner da für Empire Strikes Back gemacht hat.
Ist schon.
Na, der war damit nicht zufrieden mit dem Film, das weiß ich noch damals. Also das hat ihm nicht gefallen, dass der so düster war. Und deshalb war das ja dann eben diesen Marquand da irgendwo ausgegraben, der vorher nie was gemacht hat und nachher nie was gemacht hat und dann noch glücklicherweise rechtzeitig gestorben ist, bevor er noch was machen konnte. Und hat eben sozusagen den Film machen lassen, den er wollte. Und deshalb ist eben der Return of the Jedi eben so ein, relativ schwacher Abschluss. Ne? Und diesmal hast du eben keinen gehabt, der da eine Story im Hintergrund hatte. im Hinterkopf. Ich glaube, die hatten schon gute Ideen, als sie damals den Force Awakens gemacht haben, weil dieser Charakter von Rey und dieser Charakter von Finn sind
tolle Charaktere. Ja, man hat die sofort super gefunden. Ne?
Na, eben, man hat sich sofort in Rey verliebt, man hat sich in den BB-8 sofort
Star
verliebt.
Das Ding ist immer noch ein Star, auch wenn es zurückgeschraubt wurde jetzt in den neueren Filmen, ne?
Ja, aber was sie eben versucht haben, dann in jedem Film einen neuen Roboter noch mit reinzubringen. Also,
Ist gut. Ja, man sollte auch nicht mehr noch, also das ist auch wirklich ein Problem. Dann schon, aber du bist am Abschluss einer Geschichte und dann fängst du am Ende noch an, noch neue Figuren einzuführen halt, ne?
Ne? Also dieser D.O., was hatte der denn da für einen Sinn, dieser komische Roboter? Außer, dass er sich gut verkauft. Ja,
genau das.
Ne? Also, das ist so, der ist fast so schlimm wie
ein Ewok. Also genau das, tatsächlich, der verkauft sich einfach gut, ne? Und ich meine, aber mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ich meine, als wir damals BB-8 das erste Mal gesehen haben, das erste, was ich echt dachte, war Star. Das Ding ist echt ein Star. Das ist super.
Ja, klar.
Wir haben ihn ja auch super eingesetzt. Danach ist er allerdings immer weiter so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ne? Tatsächlich ist er sehr in den Hintergrund getreten mittlerweile. Ne?
Und ich meine, dieses Master von R2 hast du ja gar nicht mehr mitgekriegt. Ne? Also R2 durfte am Anfang mal einmal irgendwelche Daten auslesen und ansonsten war der auch nur
weg. Ich fand bei Making of so super, diesen Typen, der BB-8 schiebt. Ne? Der wird ja... Der in so
der typ, Schieber.
Der BB-8 den ganzen Tag rumschiebt. Der in so einem kompletten grünen Spandex-Outfit hinter mit so einem Stock quasi an BB-8 befestigt, den durch die Gegend schiebt. Mhm. Damit es aussieht, als könnte der selbstständig fahren. Ich habe nur gedacht, was erzählt der abends, wenn der nach Hause kommt?
Was mir bis beim zweiten Mal aufgefallen ist, als sie da auf diesem Gangsterplaneten sind, ne, auf diesem düsteren Planeten, da gibt es dann so eine Szene, wo die alle eine Treppe hochlaufen und da ist an der Treppe seitlich so eine schmale Rampe, damit BB-8 da hochfahren kann. Ach, musst du mal drauf achten, das ist so, ach, die so hat wirklich peinlich.
Nur den Zweck, damit BB-8 da hochfahren kann.
Ja, natürlich, weil sonst, was brauchst du da so eine Rampe, so, vor allen Dingen so eine 20 Zentimeter Rampe. Die braucht kein Mensch, ne? Also selbst 3PO kann da hochlaufen. Ja. Auch wenn er was länger braucht, aber das wissen wir ja, dass der immer etwas länger braucht. Dann machen sie sich im Film ja auch gut drüber lustig, dass er immer etwas länger braucht.
Ja, oder dass seine Speicherchips nicht die verlässlichsten sind im Universum. Was ich auch schön fand. Aber tatsächlich auch schön ist Ian McDiarmid ist, glaube ich, nochmal als Imperator zu sehen. Und das macht er großartig, oder? Er ist einfach, der erlebt diese Rolle, oder?
Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, haben die jetzt nur alte Dialoge genommen, weil er ja den kompletten Dialog, den er da Anakin schon mal vor die Nase gehalten hat, haut er dann dem Kylo auf und
auf die Ohren. Warum nicht nochmal?
Ja, na, er ist wahrscheinlich relativ langweilig, der Typ eigentlich, weil er immer die gleichen Dialoge sagt und immer die gleichen Gespräche führt.
Er hat auch das Problem, dass praktisch einfach auch niemand ist, dem man so gerne folgen möchte eigentlich. Und ich habe auch dieses Ganze, wenn du mich tötest, bist du auch...
Und ich meine, mit der Optik, wer ist das schuld? Sam Jackson wieder mal, ne? Der hat die ganze Optik versaut.
Sam Jackson hätte nur nach... Der heute übrigens am Tag der Aufnahme 71 Jahre alt geworden ist. Happy Birthday, Samuel Jackson, Mann.
Und der sieht immer noch nicht aus wie 71.
Ich sehe mit 60 so aus wie ich.
Naja gut, ich werde mit 60 vielleicht so aussehen.
Hätte er nur nach vorne gestochen, wäre das Ganze nicht nötig gewesen.
Genau.
Ist ja gut, also, wie hieß er nochmal? Wie ist seine Rolle nochmal? Oh Gott.
Mace Windu.
Wirklich eine coole Rolle, muss man tatsächlich sagen.
Ja, ich meine, er hat auch gut gespielt.
Was er konnte, was man damals so bei George Lucas so konnte. Hat einer von euch heimlich irgendwelches Acting betrieben, während ich nicht da war?
Aber Sam Jackson ist schon echt Kultfigur. Und ich habe den übrigens letztens das erste Mal in Exorcist 3 entdeckt. Ja. Der spielt da ja in einer ganz kleinen Nebenrolle in The Purgatory mit. Der sitzt da nur rum und hat aber tatsächlich auch einen Dialog. Das wusste ich gar nicht mehr.
Nee, den habe ich auch gar echt auch nicht mehr so präsent. Ich habe tatsächlich kürzlich in einem YouTube-Video was Neues erfahren, auch über Episode 1 tatsächlich. Und zwar, dass dieser Endkampf zwischen Obi-Wan und Darth Maul, also dieser ganze Endkampfbereich zwischen den dreien im Prinzip, nicht von George Lucas inszeniert wurde, weil der zu der Zeit nicht im Land war, sondern von dem Stunt-Koordinator. Also der die Stunt-Acting hat diese Szene inszeniert und die ist dann so drin geblieben, weil man irgendwie eben mit der Zeit ein bisschen knapp war. Und das ist tatsächlich die beste Szene in dem ganzen Film.
Ja? Ich wollte gerade sagen, ja, das ist die einzige wirkliche Szene, die einem, die man sich auch nochmal anguckt.
Sie ist einfach, und er hatte die damals wohl gedreht, um zu zeigen, wie das so mit der Kamera, mit den Bewegungsabläufen und pipapo, dass die Kamera halt draufbleiben muss, wenig Schnitte und so und alles. Und das fanden die so gut, dass die gesagt haben, das können wir so lassen, das nehmen wir einfach so in den Film. Und diese Szene ist...
War das ein asiatischer Stunt-Koordinator?
Ja,
merkt man kaum.
Ist eine super inszenierte Szene halt, ne?
Ja, natürlich. Das ist also eine Kung-Fu-Film-Szene.
Wirklich, fand ich einen netten Fun-Fact. Naja, ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, dieser ganze Endkampf, vom Ablauf ist es natürlich schon sehr Rückkehr der Jedi-Ritter, ne?
Ist keine Trap.
Es ist schon so ein bisschen, also ein bisschen schmunzeln musste ich, als der Imperator diese Machtblitze ins Universum rausgeschickt hat und die ganze Flotte da irgendwie ausgefallen ist.
Und vor allen Dingen dann vorher noch das Fenster auf, was er mit Raider sehen kann. Ne? So als wie er Luke, der auch damals gezeigt hat, da ist meine Trap.
Ich sag ja, der Imperator kann vielleicht mal dasselbe. Ne? Aber vielleicht, ich kann...
Ja, die Parallelen sind natürlich da, aber die Parallelen müssen auch da sein, weil es handelt sich tatsächlich um einen Star Wars-Film.
Ich hab's.
Das wäre genauso, als wenn du jetzt einen Donald Duck-Film machst, einen Donald Duck-Kurzfilm, ohne dass Donald irgendwann ausfällt.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das Ding jetzt auch wirklich durch. Ne? Also,
die Saga ist durch. Ich finde,
man kann in dieser Welt noch ganz, ganz viele andere tolle, tolle Storys erzählen. Das haben uns Sachen auch wie Rogue One und so gezeigt. Und da sollte man sich jetzt auch drauf versteifen, weil wir haben das Ding jetzt, diese Skywalker-Saga ist, ich hätte die mal gerne gesehen, wie sie mal ursprünglich geplant gewesen ist, aber wir wissen ja auch, dass ich glaube, das stimmt, das eher nicht. Nee,
nein,
das stimmt.
Nein, da gab es doch die Comic-Version davon.
Hast du die mal gelesen? Ich weiß jetzt, was du meinst. George Lucas hat ja auch Jahre später mal gesagt, dass es überhaupt gelogen war. Dass er von Anfang an so einen Plan hatte und nur den mittleren Teil vorgezogen hat, weil der erste Teil technisch nicht realisierbar war und so, sondern dass er das einfach nur erzählt hat.
Ja.
Weißt du, was witzig ist? Das soll er ja mal in einem Brief an die Lostmacher geschrieben haben. Ey, ihr müsst den Leuten immer nur erzählen, dass alles so geplant gewesen von Anfang an.
Also es gibt ja Serien, bei denen es wirklich funktioniert, aber bei Lost hat es ja auch nicht so ganz geklappt am Ende.
Akte X hat es auch nicht geklappt.
Lost ist auch die Serie, die ich mir nie wieder angucken werde. Nee. Weil die Enttäuschung war so groß, dass da gar nichts von passte am Ende. Da kann ich mir gleich Heroes angucken.
Oh Gott. Naja, auf jeden Fall, ich glaube wirklich, so aus Sicht der Trilogie gesehen, wäre es wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, doch am sinnvollsten gewesen, sie hätten Abrams gleich alles machen lassen. Ne? Und dann wäre es aus einem Guss gewesen. Natürlich. Weil jetzt habe ich irgendwie wirklich das Gefühl, dass was fehlt, so auf dem Weg zur Episode 9 und dass das, aber na gut, er hat halt so ein bisschen noch das Beste draus gemacht, aus dem, was er hatte, ne, auf dem, was so, ich meine, aber, weißt du, was mich auch wirklich, ich weiß, es ist Star Wars, ne, und das ist ja auch für vieles immer eine Entschuldigung, es ist Star Wars halt, so, ne? Aber, weißt du,
eben, das ist die Ausrede, die eigentlich immer so ganz Sachen gut funktioniert,
auch, ne, also komplett auf die Physik geschissen wird, ne, weißt du, damals, wo, ich meine, die haben im Weltraum in Last Jedi, haben die Bomben fallen lassen, jetzt mal blöde gesagt, fällt irgendetwas im Weltraum, fällt wirklich was nach unten?
Du weißt ja nicht, wie hoch die waren.
Ja, und dasselbe ist doch jetzt bei dem Endkampf gewesen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, als die Jungs reiten, wollte ich nämlich hinaus. Als sie feststellen, sie haben irgendwie den Plan, weil bisher hatten wir immer Todesstern und der Schutzschildgenerator war außerhalb, jetzt haben wir Flotte und die brauchen aber so ein Funksignal, um aus dem Ding rauszukommen.
Moment mal. Aber du weißt, dass diese Pferde Magnetufer haben.
Aber überleben die?
Ja, gut.
Also jetzt mal ehrlich, ist nicht außerhalb eines Raumschiffs Weltraum? Also.
Ach, jetzt mal ehrlich. Kleinigkeiten.
Ich meine, gut, die haben Magnethufe. Ja, als am Ende sie beim Endkampf das Schiff dann stürmen, wo halt diese Funkverbindung, was halt mit dieses Funksignal ausstreut, um die Flotte aus dem Nebel zu führen und sie da mit diesen Pferden unterwegs waren. Ja, Magnethufe hin, Magnethufe her. Aber da muss doch Weltraum sein, keine Atmosphäre und so. Jetzt mal ehrlich. Ich meine, schon als ich im Trailer diese Szene gesehen habe, habe ich nur gedacht, what the fuck?
Ja, wobei es könnte natürlich jetzt auch sein, dass um einen Sternzerstörer sozusagen eine kleine Atmosphäre-Glocke ist.
Das weiß man ja nicht. Habe ich mich auch gerade gefragt, ja.
Ne, weil auch wenn man auf die schießt, die explodieren ja auch. Also wenn man da außen irgendwelche Kanonen abschießt, die explodieren ja auch. Es kann ja sein, dass da wirklich tatsächlich so eine Glocke aus Atmosphäre um so einen Sternzerstörer
herum ist. Ja, Reparaturarbeiten einfacher möglich sind, ne? Ja.
Richtig, genau. Dann brauchen die keine Raumanzüge, weil Raumanzüge gibt es bei Star Wars ja generell nicht.
Ja, gut. Es ist nur so Sachen, weißt du, da denke ich mir so, ey, ich meine das mit den Pferden, okay, ja.
Ja, komm, also bitte, bei Star Crash sind die durch die Fensterscheiben
geflogen. Das war ein guter Film mit David Hasselhoff, oder?
Ja, richtig. Da sind die durch Fensterscheiben mit ihren Torpedos geflogen und sind dann da,
gekämpft. Muss ich einen kleinen Exkurs machen. Ich habe heute festgestellt, dass Baywatch Remastered auf Amazon Prime ist. Und ja, und ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich eine Folge Baywatch mir heute angeguckt. Und ich habe festgestellt, es ist wirklich so klischee-mäßig, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Aber ich glaube ganz oft, haben sie so eine Bootsverfolgungsjagd gehabt. Ein Boot jagt ein anderes. Und da gab es immer so Shots auf die Gesichter der Stars. Und dann immer Shots auf die Totale. Und es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als wenn die wirklich auf dem Boot gewesen wären, sondern aus David Hasselhoff. Er stand und ich habe förmlich den Typen gesehen, der ihm so Wind in die Haare geweht hat. Und dann gab es wieder den Shot und die Totale, wo diese Boote über das Wasser sind. Da dachte ich mir, keiner von euch war währenddessen auf einem dieser Boote, Alter. Also, aber ich sag nur, wen es interessiert, Service-Tweet, Baywatch Remastered ist auf Amazon Prime.
Super, super. Immer wo wir bei Service sind. Es gibt bei Netflix jetzt eine super Dokumentation über asiatische Kung-Fu-Filme. Die nennt sich Iron Fists and so Kicks und and Kung-Fu-Kicks und ist tatsächlich fast 2 Stunden und fängt wirklich in den 60ern an und geht bis in die heutige Zeit. Sehr interessant gemacht. Also ein bisschen sehr auf den amerikanischen Markt bezogen, aber so als alten Kung-Fu-Fan war das mal schön, sowas zu sehen.
Ich habe das, glaube ich, auf Twitter auch gestern schon gelesen. Habe ich irgendeinen Tweet gelesen? Dass
da ja, deshalb bin ich da drauf gekommen, weil da habe ich dann gestern Abend direkt mal geguckt, weil ja, ich bin ja nicht nur mit Star Wars, sondern auch mit Kung-Fu-Filmen aufgewachsen. Ja.
Aber zumindest Star Wars hat jetzt erstmal ein vorläufiges Ende, einen Höhepunkt erreicht.
Einen Höhepunkt würde ich nicht sagen, weil der Höhepunkt war schon 1980 mit Empire Strikes Back erreicht. Aber
also,
ja, das ist so. Du konntest diesen Film nicht mehr übertreffen.
Ich habe da tatsächlich in der Vergangenheit, ich habe auch schon mal im anderen Podcast drüber geredet und da habe ich gemeint, dass mir die Rückkehr besser gefällt. Aber jetzt habe ich tatsächlich die Filme auch nochmal aktuell gesehen und es ist wirklich so, dass das Imperium schlägt zurück, ist wirklich der ist
eben nicht nur ein Star Wars-Film, sondern auch ein Film.
Der ist wirklich, wirklich stark.
Ja, jetzt der baut die Charaktere auf, der nimmt sich Zeit. Ne, und das ist, das kannst du jetzt heute von dem Rise of Skywalker nicht sagen, der nimmt sich gar keine Zeit. Da hast du kaum mal eine Dialogszene, die länger ist
als 30 Sekunden. Wir haben zwar 10 Figuren, aber wir können noch 10 neue einführen.
Ja, genau.
Wir haben Pferde. Bringt die Pferde mit den Magnethufen. Leute, aber man muss sagen, jetzt gibt es natürlich noch eine Frage, wenn wir haben ja 3 Filmtrilogien im Prinzip, ne? In unserer Enealogie. Welche sind die beste?
Ja, es ist ja eigentlich keine Frage. Ne? Also ich meine, da muss man dann 2-3-1 sagen.
Absolut. Ja, genau, 2-3-1, klar. Ja, die klassische Trilogie, immer noch, und das wird sie auch mit Sicherheit nicht mehr erreicht werden, ist einfach das Star Wars, auch meiner Kindheit natürlich, und deshalb wird es immer einen besonderen Platz haben im Herzen.
Ja? Ja, es ist eben nicht nur, weil es eine Kindheitserinnerung ist, sondern weil es wirklich 3 verdammt gute Filme sind. Selbst wenn der dritte schwach ist.
Hand zuerst geschossen hat. Weißt du?
Genau. Ja. Und ich habe auch noch blaue Ränder um die X-Wings gesehen.
Krass, ne?
Ne? Das hat mich auch nicht gestört. Das würde mich auch heute nicht stören.
Das Einzige, wo ich wirklich sage, ich hätte gern so eine Blu-ray-Box wirklich mit den alten Dingern. Also wirklich vor den Special Editions. Ne, so wirklich, wie sie wirklich mal waren, halt, ne?
Aber da kannst du von ausgehen, dass Disney sich die Kohle nicht entgehen lässt.
Aber warum dauert das so lange?
Weil die jetzt erstmal nächstes Jahr zu Weihnachten ein Set auf den Markt bringen, wo 9 Filme drin sind.
Ach, ja.
Ne, damit verdienen die sich erstmal dumm und däumelig. Warum gibt es von Game of Thrones nur eine Komplettbox für 500 Euro? Weil die 8. Staffel sich jetzt sehr gut verkauft. Und weil die im nächsten Jahr eine Komplettbox rausbringen können, sage ich mal, für 150 Euro und die wird auch verkaufen. Mhm. Also,
die
wären doch dumm, wenn es nicht machen.
Ja, und das, darauf kannst du dich halt bei Disney oder so verlassen. Die sind halt, die wollen halt Geld. Halt, ne? Die wollen als erstes Geld. Und deshalb werden sie das auch irgendwann machen. Bei George Lucas wäre ich tatsächlich nicht sicher gewesen. Da hätte ich mir wirklich vorstellen können, dass er das einfach nicht mehr möchte. Ne? Dass die irgendwie erscheint, weil er damit für ihn das nicht so ist, wie er es haben wollte halt. Ne? Und, aber bei Disney, die glaube ich, da haben die überhaupt keine Skrupel.
Ich meine, das ist ja, guck mal, die haben ja, der Star Wars ist ja eigentlich aufgenommen in die Library of Congress. Mhm. Ne? Aber die haben keine Kopie da.
Echt?
Weil Lucas gesagt hat, er wird den nicht in der Form denen zur Verfügung stellen. Und die andere Version ist nicht die, die die aufgenommen haben.
Das ist echt unglaublich eigentlich, ne?
Ne? Also das ist der einzige Film, der nicht in der Library of Congress wirklich als 35mm Kopie liegt.
Unglaublich, oder?
Alle anderen sind da.
wir machen die nochmal neu. Ja, er hat ja Source Mike so eine schöne Folge gemacht.
Naja, klar. Ich meine, es ging ja schon damals los. Ich habe ja Krieg der Sterne im Kino gesehen, ohne irgendeine Episodennummer. Mhm. Na? Und dann kam ja vor Empire, kam ja dann die Wiederaufführung und da war dann plötzlich diese Episodennummer drin. Und da haben wir schon gesagt, ja, also irgendwie, was soll das jetzt, A New Hope? Das ist ja jetzt nicht mehr Krieg der Sterne. Das hat uns damals schon gestört und das war nur die Episodennummer und der neue Titel, der da mit drin war.
Alter.
Weil das ist dann nicht mehr der Originalfilm. Das ist nicht der Film, der die 8 Oscars gekriegt hat. Das ist der Film mit den 8 Oscars mit einer neuen Episodennummer.
Spannend.
Also, ja, für mich war das damals schon nervig. Und das hat er ja nun wirklich immer wieder durchgezogen. Du weißt ja nie, wenn du dir jetzt eine Blu-ray von irgendeinem dieser Filme kaufst, was du da für einen Film kriegst oder was da jetzt wieder Neues reingeschnitten
worden ist. Ich hab Angst, dass er irgendwann mal vorbeikommt und von mir alte Sachen wiederhaben will.
Ja, genau.
Ja, mein Management hat mir gesagt, du hast noch die DVD-Box von 1999. Die
ich
ist
noch,
verboten
ich,
jetzt.
Gib's ich her. Ich hab noch die VHS THX Remastered von der Originaltrilogie. Also, aber das ist wirklich die Originaltrilogie.
Ich bin der einzige Mensch, der den dritten Ewok-Film kennt. eine Frage habe ich noch am Abschluss an dich. Die Reihung in der neuen Trilogie. Vom besten zum schlechtesten von den drei neuen. Komm, jetzt musst du.
Kann ich deshalb noch nicht sagen, weil ich den neuen jetzt eben erst zweimal gesehen habe.
Zweimal, ich kann's. Ich sage dir, tatsächlich Force Awakening, Rise of Skywalker und dann Last Jedi ist meine Reihung. Also beste vom besten bis zum in Anführungszeichen schlechtesten. Mhm. Also 7, 9, 8.
Also ich sag mal rein als Einzelfilm finde ich Last Jedi sogar noch stärker als die anderen beiden.
Okay.
Aber da muss ich sagen, das wäre ein wunderbarer Film gewesen, um den außerhalb des Universums spielen zu lassen.
Ja.
Sozusagen, wir haben die Skywalker-Trilogie und das ist ein Film, der innerhalb der Trilogie spielt, an zwei Stunden, die da und da passiert sind.
Aber ich muss sagen, wenn das stimmt, ich streite das nicht ab, dass das stimmt, mit Kevin Feige, falls er wirklich so dieser das mit draufkriegt, so als so ein bisschen in Verantwortung, ne, glaube ich nicht, dass Rian Johnson die nächste Trilogie macht.
Hat er nicht schon mittlerweile wieder abgesagt?
Ja, es haben ja einige abgesagt.
Oder haben die Game of Thrones Leute? Nee, die Game of Thrones Leute
haben abgesagt. Ja, wie es so ist. Ne? Ja. Ja, wir haben dann doch, wir wollen dann doch lieber irgendeine Serie machen und so. Die haben gesagt, wir machen die 8. Staffel so wie sie ist, weil wir wollen unbedingt Star Wars machen. Dann haben die dann gesagt, wir haben uns eure 8. Staffel angesehen. Ihr ruft nicht mehr an, wir rufen euch an. Wir melden uns bei euch, wenn wir was von euch wollen.
Wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, ich finde die 8. Staffel nicht so schlimm.
Ja, es ist ein...
Es musste irgendwo zu einem Ende geführt werden.
Ja, aber zu kurz, zu gehektisch. Leute werden ad hoc verrückt
Brand kommt. Ja, natürlich hätte ich gerne noch 10 Staffeln gesehen.
Ich sage nur, wenn ich dich mal jage, irgendwann dir. Ne? Kannst du sicher sein, dass ich mir die Golden Company und die Knights of Ren besorge? Dann haben wir keine Chance gegen dich.
Nee, dann habe ich alleine eine Chance.
Hat nämlich ein jahrzehntelanges Erfahren von Kung-Fu-Filmen und hat uns damit komplett überrumpelt.
Absolut. Aber über Kung-Fu-Filme können wir ruhig auch mal irgendwas machen demnächst.
Ich kenne nur David Carradine. Ich weiß, wie er geendet ist.
Was? Nein, ich könnte dir da mal so 2, 3 wirkliche Klassiker zukommen lassen.
Okay.
Damit du mal, sag ich mal, damit du mal Gute siehst.
Sehr schön, sehr schön.
Weil das Problem ist nämlich, die haben ja auch, wie war das? Ich habe das gestern da in der Doku gehört. Die Shaw Brothers haben teilweise 7 Filme gleichzeitig gedreht auf ihrem Gelände, wo Schauspieler teilweise in 3 Filmen gleichzeitig mitgespielt haben. Und die haben es wirklich geschafft, 52 Filme pro Jahr zu machen.
Das ist unfassbar, oder? hat das Tarantino, weiß das Tarantino?
Ja, der weiß das, der ist ja Fan.
Ja, trotzdem super 52. Alter, geil. Na gut, hast du noch was du loswerden möchtest über den Film?
Ja, dass ich mich darauf freue, den am Mittwoch dann tatsächlich mal im IMAX und in 3D zu sehen. Und dann sage ich, dann entscheide ich, ob ich mir den noch öfter im Kino angucke, während er läuft. Alter. Das weiß ich noch nicht.
Ist ja wirklich, du bist ein Fan, Mann. Du bist echt ein Fan.
Ja, ich bin damit aufgewachsen. Was heißt aufgewachsen? Ich war 15. Also ich war im richtigen Alter. Ich war jahrelang im Star Wars Fandom aktiv. Ich habe die ganzen diversen Streitereien während der 80er mitgekriegt. Und habe mich dann auch aus dem Star Wars Fandom aktiv zurückgezogen.
Ja, du bist quasi ins Exil gegangen, wie Weiland der gute Luke.
Oder Yoda. Ja, oder Yoda. Und Yoda passt eher vom Alter her bei mir. Und dann habe ich ja jetzt kennengelernt, dass das Babylon 5 Fandom, und da muss ich sagen, das ist ein Fandom, da gibt es überhaupt nichts Toxisches.
Ja, das tatsächlich, ne?
Es sei denn, du bist ein Telepath und heißt Byron.
Wir werden sehen, was das nächstes Jahr gibt. Aber eins kann ich dir sagen, es würde aber auch in dieses Fandom kommen, wenn es ein Remake in irgendeiner Form, weiß ich nicht, Netflix-Serie oder so irgendwas Neues kommt, was dann ein Riesenerfolg ist, dann wäre es vorbei mit der Ruhe in unserem kleinen, schönen Fandom.
Was, das glaube ich ja, auch. Das
dann ja. Kommen sie nämlich. Glaub mir, dann kommen sie und sagen jetzt nur noch die Abenteuer von Bernd Lüther.
Aber wo wir bei Babylon 5 sind, wir müssen noch ein bisschen Werbung für die Con machen. Da sind noch 21 Karten übrig, oder wie war das?
Ja, aber die große Werbung für die Babcon nächstes Jahr, die Babylon 5 Convention am 7.11. in Solingen im Galileum, hat noch ein paar Karten, aber die große Werbung wird nächstes Jahr noch dazu kommen.
Ja gut, aber wofür? Dann sind die Karten ja weg. Ja,
das hoffen wir. Wenn nicht, kommt die große Werbung.
Nein, aber... Also ich bin auf alle Fälle da. Ich bin mit der Nummer 20. Das heißt, ich dürfte in der zweiten Reihe sitzen, Nummer 20. Wenn ich Glück habe.
Ich hab fünf, Junge. Du kannst...
Angeber.
Du kannst dich von meiner Platte blenden lassen.
Das sind wieder die Leute, die Beziehungen haben.
Ja, ich
haben,
sag ja, ne? Beziehungen schaden immer nur Leuten, die keine haben, weißt du?
Ja, aber ich meine, das Gute ist ja eben dadurch, dass ich ja einmal schon dabei war beim Podcast, darf ich ja jetzt auch unter die Top 50.
Ja, natürlich.
Ne? Also das ist ja auch schon mal
was. Wie gesagt, wenn ihr Babylon 5-Fan seid, geht auf babcon-events.de und zieht euch eure Karte. Man sagt, es wird sehr gut.
Ja, das wird auf alle Fälle sehr gut,
wenn ihr die ja da treffen könnt, da ist das allein doch schon die Karte fast wert.
Genau, ich bin der mit dem Krückstock oder mit dem Walker, je nachdem, wie es dahin ist.
Ja, ich danke dir. Es wird nicht schlecht, dieser.
Kein Problem.
Danke dir, dass du Zeit hattest und mir ein bisschen über die Eindrücke von Star Wars zu reden. Ich glaube, da bist du ja immer bereit dafür.
Ja, wenn es um Star Wars geht, da kannst du mich Tag und Nacht wecken.
Das probieren wir sicher, sobald die nächste Trilogie losgeht. Also, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und auf Wiederhören.
Tschö.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.